Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei der weltweit ersten Hip-Hop-Version eines True Crime Podcasts, Blutrausch Podcast. Hallihallo, ich hoffe, dass es euch gut geht. Fabian, ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich habe auf jeden Fall so ein paar musikalische Highlights mit dabei. Geil. Und eine Schreckensnachricht.
Du hast es ja schon mal geschrieben diese Woche bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dass wir so eine Hip-Hop-Version von einem Podcast sind. Ich habe ehrlich gesagt nicht gerafft, wie du das meinst. Und als ich dich gebeten habe, das zu erklären, da hast du einfach nicht mehr geantwortet, du Lump. Deswegen an dieser Stelle nochmal, wie genau meinst du das?
Ja, das erkläre ich nicht, Digga. Das ist, okay. Das muss ich nicht erklären. Das fühlt man oder man fühlt es nicht.
Ach so, ja, okay, ja, gut. Ja, also ich fühle so diese, also Hip-Hop ist ja so verbunden mit Struggle, also man kämpft sich von unten nach oben und man ist irgendwie so, weiß nicht, man kriegt nichts geschenkt und vom Bordstein zur Skyline und irgendwie sehe ich uns da auch, wir kriegen auch nichts geschenkt, wir haben übermächtige Konkurrenz, wir strugglen und wir glauben trotzdem an den Traum vom Bordstein zur Skyline. Irgendwann sind wir vielleicht auch mal ein richtig großer Podcast, ein cooler Podcast, ein angesagter Podcast. Cool sind wir sowieso.
Also dann bist du auf dem voll falschen Dampfer, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Aber okay, wenn du das so interpretieren möchtest, mach das ruhig. Nein, ich kann es ja nur sagen. So, das ist, ich muss da immer ein bisschen an meine Jungs von früher von Flatline denken. Die haben so dieses Crew-Ding komplett gelebt. Weißt du? Ja. Die waren halt, die haben das im ganzen Freundeskreis wirklich komplett zelebriert und waren einfach ein super cooler Haufen. Also es war echt eine coole Zeit, wo wir dann irgendwie dort immer wieder zu Besuch waren. Und ja, was soll ich sagen? Darum geht's mir. Für mich ist Hip-Hop-Freundschaft, weißt du? Und Dinge gemeinsam erleben und darum geht's mir. Das mehr, mehr nicht. Also dieser Bordstein-Skyline-Quatsch, das hört sich romantisch an, aber
nee. Den Aspekt verstehe ich. Da muss man kurz einhaken, nochmal für die Leute, die es nicht wissen. Daniel hatte mal Ambitionen, Hip-Hop so ein bisschen professioneller zu machen. Flatline war damals ein deutsches Label von den Rappern Tiefler und Jalil, zwei Jungs aus Chemnitz und ja, so Deutsch-Rap-Pioniere. Und Daniel und andere Kumpels von uns, die waren dann öfter da mal irgendwie in Chemnitz auch zum Treffen und hätten da eigentlich auch bei Flatline unterkommen können, aber aus Gründen ist das nichts geworden. Lange Rede, kurzer Sinn. Das kann ich verstehen, was du meinst, auf jeden Fall, ja.
Ja, bevor es gleich noch mehr Retro wird, hierzu vielleicht noch ein kleiner Funfact, der aus heutiger Sicht auch kaum noch vorstellbar ist eigentlich, dass wir damals dort mit einer Demo-CD tatsächlich angekommen sind. Also wir haben zu der Zeit wirklich so ganz ja, klassisch CDs gebrannt und die halt so durch die Weltgeschichte geschickt. Und irgendwann gab es halt so diese eine Antwort, mit der man nicht gerechnet hat vorher.
Ja, geil. Auf jeden Fall so richtig oldschool. Es gab mal irgendwie bei Facebook so ein Meme von so einem McDonald's-Mitarbeiter irgendwo aus den Staaten, der offensichtlich auch ambitionierter Rapper war und der dann gekündigt wurde von McDonald's, weil Kunden sich beschwert haben, weil der in jedes Menü irgendwie sein Demo-Tape reingepackt hat.
Teurer Spaß.
Ja, aber finde ich auf jeden Fall auch kreativ.
So. Ja, auf jeden Fall. Ja, was wollte ich sagen? Ja, zum Thema Retro, genau. Also ich habe tatsächlich in letzter Zeit, da fange ich jetzt direkt schon mit an, ne, weil es mir eigentlich auch egal ist, wann wir das machen, ganz viel alte Musik gehört von einer Band, von der ich mir sicher bin, dass du sie irgendwie magst, aber dass du sie nicht wirklich freiwillig hören würdest. Also ich glaube, wenn da nicht irgendwas in den Medien war, wovon ich nichts mitbekommen habe, mal wieder, dass sie irgendwelche schlimmen Dinge gemacht haben, dann bin ich davon überzeugt, dass das grundsätzlich eine Band ist, die jeder mag. Und die habe ich jetzt intensiv gehört.
Eine Band, die jeder mag?
Ich glaube, ja. Ich glaube.
Okay, erzähl mal, welche meinst du?
Roxette.
Roxette. Ja, auf jeden Fall. Also doch, doch. Ich kann mich erinnern, so, ich glaube, das war bei uns in der Grundschule nur so ein Ding. Ich glaube, das war nirgendwo sonst auf der Welt so ein Ding, dass man entweder Roxette cool fand oder die Scorpions. Man durfte nichts an, also man konnte nur entweder oder, man durfte nicht beides geil finden. Mhm. Und natürlich fand ich die Scorpions geil, weil halt Wind of Change, Send Me an Angel, das sind schon mega absolute Brecherlieder. Ne?
Ja, Klassiker.
Vor allem für Leute, die gar kein Englisch können, die das einfach so mit dem Englisch-Wörterbuch sich zusammengebaut haben, diese ganzen Lieder.
Echt, haben die das?
Haben die, ja. Und großartige Dinge, aber Roxette fand ich halt auch immer cool. Und dann hatte die Sängerin ja auch irgendwie Krebs und hat dann noch das geschafft und hat auch so ein Comeback gehabt und so. Und ich fand die Band eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen.
Ja, ja, ich auch. Also ich finde, die gehen immer. Die waren irgendwie immer cool. Ich glaube, mich auch daran zu erinnern, dass er, also dieser Gitarrist, auch zwischendurch mal gesungen hat. Und das war aber nie so richtig gut, meine ich. Also ich glaube, so in meiner Erinnerung hatte sie die Stimme und er die Gitarre. So.
Aber du hast recht, es ist eine Band, wo ich niemals selbstständig auf die Idee kommen würde, die zu hören.
Ich auch nicht. Also doch, jetzt ja, zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich.
Ja. Aber wenn du auf so Mucke stehst und so ein bisschen so, keine Ahnung, so schwedische Pop-Mucke mit so ein bisschen Rock-Einflüssen auch,
Die müssen
dann.
nicht schwedisch sein.
Ja, ist ja scheißegal, aber es passt halt so in die Schiene. Es ist ein bisschen rockiger als Roxette, aber auch ein bisschen besser, finde ich. The Cardigans.
Auch cool, ja.
Und ich weiß gerade nicht, wie das Album heißt. Ich glaube, Gran Turismo. Das sind so unglaublich geile Lieder drauf. Erase and Rewind ist eins der geilsten Lieder, die es so gibt. Und also The Cardigans, sehr, sehr geil. Wenn ich, je nachdem, in was für einer Laune ich bin, höre ich mir die unglaublich gerne an.
Ja, cool. Ich mag halt einfach auch die alten 80er, 90er. Ich mag halt 80er-Mucke voll. Und Roxette ist das halt irgendwie, verkörpert das durch und durch. Wobei die auch in den 90ern sehr berühmt war. Ich weiß nicht, wo die eher ihren Peak hatten, aber irgendwie so um den Dreh halt. Und die haben schon so ein paar Classics, ne? Also die waren schon sehr, sehr erfolgreich, haben Welthits geschrieben. Und dann bin ich dann irgendwie neulich irgendwie durch Zufall darauf gestoßen. Und dann dachte ich mir, so auf dem Weg zur Arbeit, mal, die ziehe ich mir mal rein. Das war richtig gut. Also einfach gute Musik.
Ja, definitiv. Auch manchmal braucht man auch diese Musik, die so gar nicht anspruchsvoll ist oder so im Sinne von, die einem jetzt gar keine, weiß ich nicht, emotionalen oder gedanklichen Leistungen abverlangt, sondern die man einfach nur fühlen und genießen kann. Weißt du, wo du jetzt nicht irgendwie, nicht wo du nicht nachdenklich von wirst, wo du nicht irgendwie melancholisch von wirst oder nicht irgendwie anfängst, über sehr Sachen nachzudenken, sondern einfach nur eine gute Zeit haben. So.
Ja, genau. Und im Zuge meiner musikalischen Mitbringsel sozusagen ist es halt so, dass ich jetzt vor kurzem den Release-Radar gehört habe von Spotify. Und da wurde mir jetzt vorgestellt, Southern Winds of Sorrento. Das ist so ein orchestraler, italienischer Sound, würde ich sagen. Also ist alles wirklich ohne Gesang, aber ganz, ganz, ganz deep italienisch. Das fühle ich natürlich komplett.
Das Einzige, was mich.
Obwohl es diesmal kein Italo-Pop ist, ist es einfach nur, wie gesagt, instrumental und das ist sehr schön.
Das Einzige, was mich beim Spotify-Release-Radar interessiert, ist, wann die neuen drei Fragezeichen-Folgen rauskommen. Und sonst ist mir alles egal. Aber gut.
Ist auch gut, kann man auch machen.
Ja, ich entführe dich auf jeden Fall heute nicht nach Schweden. Ich hatte überlegt, tatsächlich einen schwedischen Fall vorzubereiten, der auch was mit Musik zu tun hat, aber und tatsächlich auch mit Hip-Hop, aber ich habe das irgendwie nicht so gefühlt für heute. Also ich habe den vorbereitet, ich habe so ein paar Fälle vorbereitet. So die nächsten drei, vier stehen, würde ich sagen, so in meinem Kopf schon. Die könnte ich jetzt alle beliebig auch schon präsentieren. Aber ich werde dich heute nach England mitnehmen. Und zwar werden wir einen Fall aufrollen, der da sehr, sehr große Schlagzeilen gemacht hat. Und wir reisen in eine Küstenstadt, die synonym ist auf der einen Seite für Unterhaltung und auf der anderen Seite für Armut und eher so die, wie soll ich sagen, wirtschaftlich schwache Seite Englands. Wir sind in Blackpool, einer 100.000 Einwohnerstadt, die ich auch schon mal besucht habe. Die liegt an der Küste. Das ist so ein bisschen der Ballermann Englands. Das ist so eine Stadt, wo es so eine krasse Feiermeile gibt. Da gibt es auch so ein Pier mit so Achterbahn und so. Also so wie Coney Island in Amerika, so eine einfach so ein Pier, Achterbahn, Vergnügungsmeile, Spielautomaten, Spielhallen, aber auch einfach sehr, sehr viele Angebote mit Billigalkohol, Flatrate-Saufen. Also so, es ist so eine richtige Partystadt.
Ja, ich habe jetzt parallel direkt mal gegoogelt, weil ich nämlich meine, dass es da auch eine Serie mit dem Namen Blackpool gibt, ne?
Kann sein, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine Stadt, wo so komplett, also Engländer feiern ja gerne. Ich war mal ein Wochenende in Blackpool und da sind sehr viele sehr ungehemmte Menschen unterwegs. Sehr viele Betrunkene.
Ziemlich maßlos das Ganze, ne?
Liegt doch immer so ein bisschen Stress in der Luft, aber ist auch irgendwie so ein Ding, wo einfach ja wirklich maßlos gefeiert wird, genau. Zeitgleich aber auch krasser sozialer Brennpunkt liegt auch unter anderem daran, dass viele der Jobs, die da vergeben werden oder die es in der Region gibt, einfach streng saisonal sind. Wenn dann so der Sommer, die Feierzeit vorbei ist, dann herrscht da Tristesse und viele Leute wissen dann auch nicht so richtig, wie sie klarkommen sollen. Das ist so ein bisschen, ja, wirklich eine Stadt, wo so bewusst wird innerhalb Englands, wie krass da die Schere zwischen Arm und Reich so auseinandergeht. Das ist in England noch mal ein bisschen krasser als bei uns noch. Wer weiß, wie es in der Zukunft sein wird. Aber das ist auf jeden Fall so Sinnbild dafür. Da auf jeden Fall sind wir im Jahr 1999, da beginnt die Geschichte, da zieht die Familie Downs nach Blackpool. Eine Familie mit ja, Vater, Mutter, vier Kinder. Die Tochter Charlene, um die es später gehen wird, ist 10 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und die wird da so ein bisschen aus ihrem vertrauten Umfeld rausgerissen und mit ihren Eltern eben nach Blackpool. Die Eltern haben noch ein Sohn und zwei weitere Töchter und es ist relativ schwer jetzt auch ohne auf Rosen gebettet zu sein. Der Vater war früher bei der Armee, aber hat jetzt auch irgendwie seit seinem Ausscheiden nichts mehr gemacht. Die Mutter, ja, macht so Gelegenheitsjobs und dann quasi mit vier Kindern, also sechs Leute, dann in einer neuen Stadt eine Unterkunft suchen, ist natürlich eine Herausforderung, wird aber bewältigt und die ziehen dann in so ein relativ kleines Häuschen in der Nähe vom Strand. Also so ein, ich habe Bilder gesehen, es ist wirklich so ein sehr, sehr kleines Reihenhäuschen. Aber ja, wie gesagt, strandnah und eben finanzierbar. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Anforderungen, die die Downs so an ihre Behausung hatten.
Ja, also Blackpool sieht auf dem ersten Blick auf jeden Fall gar nicht schlecht aus, muss ich sagen, ne? Also, was heißt nicht schlecht? Das sieht, also ja, man sieht halt diese Promenade, man sieht im Hintergrund diese, was ist das, diesen Tower und ein Riesenrad und das wirkt schon alles nach Kirmes so. Das würde ich schon sagen. Ne? Man, man,
Das
man, man merkt, worauf das hinausläuft hier. Es geht ums Vergnügen.
genau, das ist auch so. Und wie gesagt, das ist dann für die Touristen auch schön und gut und davon lebt die Stadt auch. Aber wenn dann eben die Tourismussaison vorbei ist und eben diese Partymeile zum Erliegen kommt, dann geht da auch sonst nicht mehr viel. Da gibt es keine Industrie oder so, da gibt es sehr, sehr viel Tristesse halt nur. Und ganz andere Problematiken, zu denen wir später noch kommen werden. Die Familie Downs lebt sich da jedenfalls ganz gut ein in der Zeit, in der sie da sind. Es vergeht einige Zeit. Wir sind im Jahr 2003, da spielt der Fall. Also 99 ist man hingezogen, 2003 4 Jahre, mittlerweile gut etabliert. Die Kinder haben auch so einen Freundeskreis gefunden. Die Eltern sind da auch sozial ganz gut eingebunden. Dazu kommen wir auch noch. Und es ist der 1. November 2003, da ist die Saison vorbei. Da ist auf dieser Amüsiermeile am Strand zwar immer noch was los, aber bei weitem nicht mehr so wie im Sommer. Charlenes Mutter Karen hat mal wieder so einen Gelegenheitsjob. Das ist immer so das, womit sie so ein bisschen über Wasser bleiben. Die verteilt Flyer für so ein Restaurant. Also kennt man, die kämpfen quasi ums Überleben, gerade wenn so die Touristensaison vorbei ist. Und wenn du dann den Flyer mitbringst, dann kriegst du irgendwie ein paar Prozente oder so. Dann stehen dann überall Leute und hauen die Flyer raus.
Diese Party-Promotoren, ja, erinnert mich auf jeden
Ja,
Fall
genau.
an meinen damaligen Lorette-Trip nach dem Abi. Das ist,
Ja. Ja.
ja.
Ja, es ist furchtbar. Es ist furchtbar.
Absolut.
Auf jeden Fall steht Karen Downs da eben in der Church Street, verteilt Flyer und da laufen ihre beiden ältesten Töchter über den Weg, Charlene und ihre Schwester. Charlene inzwischen 14 und ihre Schwester Rebecca. Die waren den Tag über so an der Strandpromenade unterwegs, sind da so rumgeschlendert, waren bei Meckes, haben sich da irgendwie was gegönnt und plaudern jetzt noch kurz mit ihrer Mutter, die sie da eben zufällig treffen. Rebecca will auch direkt nach Hause, also das ist nicht weit von zu Hause. Und Charlene hat noch vor, sich mit zwei Freundinnen zu treffen. Die wollen in so eine Arcadehalle, also so eine Spielhalle, wo man auch so ja, Spiele spielen
Also
kann, so
Automaten, da sind
Computerspiele.
da die
Ja,
Spielautomaten,
genau, ja. Automatenspiele, genau. Da gibt es noch Telefonzellen zu dieser Zeit. Während Rebecca nach Hause geht, ruft Charlene aus dieser Telefonzelle ihre Freundinnen an und es wird ein Treffpunkt ausgemacht. Es ist jetzt so 6:45 abends, das ist ungefähr wichtig. Und die Freundinnen vereinbaren, dass Charlene einfach da bei ihrer Mutter bleiben soll. Die wollen sie da abholen. Die chillt dann noch mit ihrer Mutter, hilft so ein bisschen beim Flyer verteilen. Die Freundinnen holen sie ab Richtung dieser Spielhalle und sie soll aber um 21 Uhr zu Hause sein. Das ist jetzt so als Kompromiss dann gedacht, als Treffpunkt. Allerdings, wie du dir denken kannst, 21 Uhr wird es und Charlene Downs wird nicht nach Hause kommen und auch am nächsten Tag nicht nach Hause kommen. Am nächsten Tag, da weiß man nicht so richtig, was passiert, ob die Eltern da tatsächlich schon der Polizei Bescheid sagen, dass ihre Tochter abgängig ist oder fehlt. Da gibt es später wechselnde Informationen drüber. Auf der einen Seite sagen die Eltern, sie hätten am nächsten Tag schon die Polizei informiert und eine Vermisstenmeldung gestartet, hätten aber von den Behörden zu hören bekommen, sie sollten noch ein bisschen warten, die würden schon wieder nach Hause kommen und sollten sich erst nach längerer Zeit melden, wenn dann immer noch nichts passiert ist. letzten Endes wird die Mutter das Kind erst nach 3 Tagen vermisst melden und da wird sie dann gefragt, warum sie nicht schon früher Bescheid gesagt hat und sie sagt, ich hatte gedacht, dass sie noch nach Hause kommt. Also irgendwie ist das mit dem, die Behörden haben mir gesagt, ich soll noch warten, glaube ich, so eine Schutzbehauptung. Also Fakt ist, es wird sehr, sehr spät nach ihr gesucht erst. Jedenfalls wissen wir, dass Charlene an diesem Abend mit ihren Freundinnen spazieren geht in Richtung da dieses Piers, wo der Entertainment-Komplex ist. Und die verbringen da auf jeden Fall einige Zeit miteinander. Die trennen sich allerdings im Laufe des Abends, also auch schon vor 9 Uhr. Was dann passiert, kann nicht ermittelt werden. Es ist generell so, dass dieser Zeitstrahl ja generell einfach nur so ein bisschen löchrig ist. Wir wissen einfach nur, sie hat ihre Mutter so um 18:30 mit der Schwester zusammengetroffen. Gegen 19 Uhr ist sie abgeholt worden. Im Laufe des Abends hat man sich getrennt und gegen 9 Uhr war sie halt nicht zu Hause. Gegen 9 Uhr zeichnet eine Überwachungskamera ein Mädchen auf der Straße, in dem die Eltern und auch viele andere Charlene erkannt haben wollen. Also sieht auch tatsächlich sehr so aus und es hat sich auch niemals jemand gemeldet und dann gesagt, nee, Moment, das war ich auf dem Überwachungsbild, das kann sie nicht gewesen sein. Dieses Mädchen oder diese Person, die da gefilmt wird, geht in Richtung einer belebten Kreuzung in der Innenstadt von Blackpool und ist in Begleitung einer Frau, die so um die 30 zu sein scheint, elegant gekleidet, so im Mantel. Man weiß nicht, wer diese Frau gewesen sein könnte, die ist nicht identifiziert worden. Man ist aber relativ sicher, dass dieses Mädchen Charlene ist, die da bei ihr ist auf dieser Aufnahme. Gegen 21:30 hat sie scheinbar noch eine andere Freundin getroffen. Tyne wird der Name, glaube ich, ausgesprochen. Tyne. Fein, Tyne, ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen würde.
Auch Tein gesagt.
Und die gehen gemeinsam noch in eine Bar am Nordpier. Das ist quasi so das Ende dieses Strandabschnitts und auch in der Nähe von Charlines Haus. Also
Also wer genau trifft sich jetzt mit Tein?
Charline.
Charlene, okay.
Also die trifft sich um 7 Uhr mit ihren Freundinnen, die gehen zu dieser Spielhalle. Kurz
Ja.
danach irgendwann verabschiedet die sich. Keine Ahnung wohin. Wahrscheinlich wird sie von Kameras aufgefangen mit so einer etwas eleganteren
Ja.
Frau.
Und
Dann
Rebecca ist
trifft
dann wieder nach Hause
Rebecca
gegangen.
ist zu Hause, ja, genau.
Hat sich dran gehalten, 21 Uhr zu Hause gewesen. Okay.
Genau.
Und dann ist das,
Charlene.
gibt es, entschuldige, dieses Video mit dieser unbekannten Frau. Und gegen 21:30 Uhr trifft sich Charlene mit Tyne. Dann
Genau.
ist
Was
diese
dazwischen
unbekannte Frau schon
war,
wieder weg.
ja, genau, die ist da nicht mehr da. Was dazwischen war, wissen wir nicht, keine Ahnung.
Okay.
Die bleiben bis circa 23 Uhr gemeinsam in der Bar. Die Mädels, was natürlich auch crazy ist, ne? So 14-jährige Mädels, die da bis 11 Uhr in so einer Bar abhängen, das ist auch schon, ja, kann man jetzt drüber denken, was man möchte. Und wie gesagt, Charlene hatte eigentlich versprochen, um 9 zu Hause zu sein, aber irgendwie hat sie scheinbar keine große Lust, dieses Versprechen umzusetzen. Dann verlieren die sich aus den Augen. Also die gehen nicht gemeinsam, sondern Charlene ist dann plötzlich weg und Thine sieht sie nicht mehr. Es gibt noch einen Zeugen, der will gesehen haben, dass Charlene da in einer Seitenstraße verschwindet, aber das ist nicht gesichert. Diese Seitenstraße ist allerdings insofern interessant, weil das ist keine Straße, die jetzt irgendwie so normalen Fußgängerverkehr beinhaltet, sondern da reihen sich quasi verschiedene so Fast-Food- und Takeaway-Läden aneinander. Und diese Seitenstraße ist einfach nur so ein Pfad, der die ganzen Hinterhöfe von diesen Restaurants miteinander verbindet. Also quasi sowas wie so eine Anlieferstrecke, wo dann die Lieferanten in diese Hinterhöfe fahren, Müll abholen, aber auch Sachen bringen.
So ein Hinterhofviertel.
Ja, genau. Und das wird noch vielleicht Sinn machen, weil diese Takeaway-Shops und Restaurants in Blackpool später noch so eine Rolle spielen werden.
Ja, also ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass in so einem Knotenpunkt sozusagen relativ gut ein Mensch verschwinden kann. Denn die Zugänge scheinen ja von allen Seiten möglich zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. In dieser Nebenstraße verliert sich auf jeden Fall dann die Spur von Charlene Downs und sie wird nie wieder auftauchen. Also ich kann jetzt auch schon sagen, es wird niemals eine Leiche gefunden, aber sie wird auch nie wieder lebendig irgendwo sein. Es ist jetzt über 20 Jahre her. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch irgendwo lebt, ist sehr, sehr gering. Was da genau passiert ist, lässt sich halt nur spekulieren, aber es ist eben einer der Fälle, über den so in England sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde. Die Polizei beginnt die Suche dann ganz klassisch mit einem Zeitungsartikel, mit Aufrufen in der Presse. Da wird ein Foto, so ein Schulfoto von Charlene verwendet, wo die so in Schuluniform auch zu sehen ist. Da wirkt sie relativ jung für ihre 14 Jahre, aber ist halt noch eher so ein sehr junges, kindliches Mädchen. Natürlich hatte sie diese Schulkleidung nicht an, als sie dann irgendwie verschwunden ist, aber ihre Mutter hat sie ja kurz vor dem Verschwinden noch gesehen und so kann sie relativ genau beschreiben, dass sie eine schwarze Jeans mit einem aufgestickten goldenen Adler trug, also etwas sehr, sehr Markantes und deswegen glaubt man auch diesen Zeugenaussagen, die sie gesehen haben, weil das einfach eine sehr, sehr markante Kleidung war, die sie getragen hat. Sie hatte da so noch so einen schwarzen Pulli mit so Glitzerpailletten, die so verschiedene Muster gebildet haben. Also das war schon ein Outfit, was irgendwie herausgestochen ist.
Auf jeden Fall.
Die Eltern werden gefragt, ob sie sich vorstellen können, wo ihre Tochter steckt. Und die machen kein Hehl daraus, dass sie den Umgang ihrer Tochter, also deren Freunde und deren Clique, für absolut falschen Umgang halten. Und dass sie sich vorstellen können, dass die irgendwo bei einem dieser Freunde ist. Also dass die gar nicht jetzt glauben, dass was passiert ist, sondern dass ihr da von Seiten ihres Umfelds irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt wurden und sie einfach ja, bei denen irgendwie ist vielleicht abgetaucht, vielleicht einfach so ein paar schöne Tage macht sich mit den Leuten. Also so richtig Sorgen, dass was passiert sein könnte, machen die Eltern sich erstmal nicht. Die
Interessant, ne?
hatten.
Die Tochter springt irgendwie in solchen Pubs rum zu Uhrzeiten, wo 14-jährige Kinder zu Hause sein sollten. Und Sorgen machen sich die Eltern auch nicht. Ist schon alles ein bisschen seltsam, ne?
Ja, die Familie Downs, die gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Da ist nämlich auch nicht alles gut, das kann man ganz klar sagen.
Ja.
Also dieses familiäre Sozialleben da ist auf jeden Fall relativ gestört, aber wie auch immer, also die Eltern schätzen das erstmal so ein, dass ihre Tochter wahrscheinlich irgendwo mit ihren Freunden unterwegs ist, irgendwie sich zu irgendwas hat überreden und verleiten lassen, aber wahrscheinlich nichts passiert ist. Die hatten Charlene auch den Umgang mit ihrer Clique schon untersagt, aber du kennst das, ne? Also wenn Eltern versuchen, den Umgang mit irgendwem zu verbieten, dann wird es nur noch interessanter. Also das führt
Genau,
eigentlich dazu, dass, ja.
das bezweckt das Gegenteil eigentlich.
Genau. Und es ist auch einfach nicht kontrollierbar. Also in diesen, auch in ihrem Umfeld ist es so, dass die Freunde, Freundinnen, also ihre Clique, dass das eher Leute aus sozial schwachen Verhältnissen sind, die sehr beengt zu Hause leben, mit sehr, sehr vielen Leuten in sehr kleinen Häusern oder Wohnungen, sodass also das soziale Leben, so die soziale Interaktion dieser Clique sich sowieso zu 90% draußen abspielt, also für die Eltern gar nicht überwachbar, ne? Also keine Ahnung, eben an diesem Pier, in diesem Vergnügungsviertel, in irgendwelchen Seitenstraßen von Blackpool, wo auch immer, aber eben so, dass das für die Eltern schwer überwachbar und nachvollziehbar ist.
Ja, ist nachvollziehbar, ne? Ich finde diesen Ort sehr seltsam fürs Aufwachsen, ne? Ich meine, aber gut, so ist es nun mal, ne? Also ich meine, die Kids und Jugendlichen holen irgendwie das Beste raus, aber allein die Vorstellung, du lebst quasi in so einer Gegend, die halt, wie du schon eben sagtest, so saisonal eine Arbeit irgendwie hervorbringt und ansonsten eher eine Tristesse darstellt. Und die suchen halt, also die sind quasi auch dauerhaft im Leben mit dieser Achterbahn beschäftigt, während irgendwie das halbe Jahr Highlife dort stattfindet und Touris von überall herkommen, ist das sonst halt tote Hose. Und das ist schon ja sehr, 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 eine sehr spezielle Umgebung.
Ja, total. Aber natürlich auch eine Umgebung, die für so Jugendliche irgendwie auch cool ist, ne? Also dieser Pier, dieser Touristenabschnitt mit so, ja, Bars, okay, da sollten die sich noch nicht rumtreiben in dem Alter, aber wie gesagt, da gibt es diese Spielhallen, da gibt es diese Arcade-Hallen, da gibt es eine Achterbahn, da gibt es eigentlich alles, was man so cool findet, ne? Und da kann
Ja,
man sicherlich, ja.
an für sich ja cool für Jugendliche, ne? Genau wie du schon sagst. Also vieles, was es zu erleben gilt. Gleichzeitig haben sie einen Strand und Wasser und Meer. Das ist schon irgendwie nicht verkehrt.
Naja, die Polizei steigt jetzt so ein bisschen in Charlines Privatleben so ein, um so zu gucken, was man da eventuell gewinnen kann. Und die merken einfach, okay, die hat sich schwer getan in der Schule, hatte auch 2002 einen Schulverweis, war da kurz freigestellt, schwänzt sehr, sehr viel den Unterricht, erscheint einfach nicht. Das war den Eltern auch gar nicht bewusst, aber verbringt eben dadurch noch mehr Zeit draußen unbeobachtet, unbeaufsichtigt, als die Eltern das überhaupt gedacht haben. Und ja, die Eltern, die waschen sich quasi rein, die sagen, sie können da nichts für. Charlene ist mit 12, 13 einfach auf die schiefe Bahn geraten, so durch ihr Umfeld, aber sie können das nicht ändern, sie können da nichts gegen tun. Und sie konnten ihr auch ihre fragwürdigen Bekannten nicht ausreden. Sie haben quasi, sie trifft keine Schuld, was auch so ein bisschen, was auch nicht stimmt, wie wir nachher noch erfahren werden. Und die Rolle der Eltern, die ist, ja, ich komme da später zu.
Ja, also erstmal kann man, glaube ich, schon relativ schnell festhalten, dass man ja wohl nicht bei einem 12-, 13-, 14-jährigen Kind sagen kann, okay, ich bin jetzt raus, hat sich falsch entwickelt, ich kann, habe jetzt keine Möglichkeit mehr. Also da eine Resignation zu zeigen und da irgendwie, weiß ich nicht, sich geschlagen zu geben, finde ich auf jeden Fall verkehrt. Und auch wenn es mit Sicherheit auch ein schwieriges Alter ist. Und gerade in so einer Gegend ist es ja irgendwie schon vorhersehbar, dass sie dann auch Kontakte zu Älteren hatte. Ja, also wenn sie da rumhingen, dann hat sie dauerhaft wahrscheinlich irgendwie Leute kennengelernt, die dort irgendwie arbeiteten oder denen vielleicht ein Laden gehörte, weißt du, Barkeeper und so weiter und so fort. Die wird einfach Kontakt zu Älteren gehabt haben.
Du bist schon auf der richtigen Spur, auf jeden Fall, ja. Ja, die Polizei befragt Janines Freundeskreis und das gestaltet sich als relativ problematisch. Da herrscht so eine Mauer des Schweigens und das ist komisch für die Polizei. Und es dauert relativ lange, bis sie das so ein bisschen durchdringen können und bis dann so die Jugendlichen Vertrauen fassen und offen reden. Und es stellt sich heraus, dass Blackpool auf jeden Fall ein großes Problem hat, das bis dahin scheinbar niemandem bekannt war. Und ein großes Problem, das in weiten Teilen der Stadt ein offenes Geheimnis war, denn es gibt dort eine große, wie soll ich sagen, Zahl von jungen Mädchen vor allem, die zu sexuellen Dienstleistungen benutzt und gezwungen wurden.
Oh
Und da
nein.
spielen diese, ja, Imbiss-Restaurants und Takeaway-Buden eine riesige Rolle. Wie gesagt, die Kinder treiben sich da so den halben Tag rum, auch eben in diesem Viertel, wo eben diese ganzen Takeaway-Shops sind. Und es kommt raus, dass viele dieser Betreiber oder Mitarbeiter sich quasi so deren Vertrauen erschleichen durch, ja, irgendwie mal ein freies Essen oder die kaufen denen mal eine Kleinigkeit, weil die wissen so, ey, die Kinder, die haben Wünsche, die haben aber nicht das nötige Geld und das ist alles hier eine sehr, sehr sozial schwache Gegend. Die erkaufen sich so das Vertrauen der Jugendlichen und der Kinder und nutzen dieses dann sehr, sehr stark aus. Und Charlene gehörte eben auch zu diesen Kindern, die da in dieses Netzwerk hineingeraten sind.
Eine ganz, ganz dreckige Nummer. Das kann man leider nicht anders sagen. Zumal es ja auch wirklich kleine Wünsche sind, die die Kids haben, so, ne? Dann ist das, so wie du es beschreibst, wahrscheinlich hier mal irgendwie eine Pommes, da mal eine Pizza, so Dinge, die sie sich einfach nicht leisten können, ne?
Ja, man weiß es ja selber, ne? Dann will man irgendwie eine CD haben oder, weiß nicht, sich mal einen
Ja.
Burger holen oder einen Döner oder was weiß ich was.
Genau.
Dann hast du aber irgendwie 5 Mark Taschengeld für eine Woche oder so und dann kannst du halt deine doch bescheidenen Wünsche wahrscheinlich einfach nicht in dem Maße umsetzen. Ne? Und ja, wenn dann jemand kommt und greift dir finanziell unter die Arme, der erkauft sich schon Vertrauen und auch, natürlich auch Zuneigung so ein Stück weit, ne? Im Laufe der Ermittlungen werden über 3000 Leute befragt. Daran kann man dann ungefähr ablesen, was für Kreise das gezogen hat, dieses System des Ausnutzens. Das ist schon absolut ekelhaft.
Das heißt aber auch, dass 3000 Leute damit was zu tun hatten.
Ja, nicht unbedingt, aber was so die Ausmaße angeht, dazu kommen wir später. Aber das ist eine sehr, sehr unappetitliche Geschichte auf jeden Fall.
Ja, um da mal so eine grobe Dimension zu bekommen, Blackpool hat 141.000 Einwohner im Großraum. Also sicherlich nicht da in diesem Partyzentrum allein, aber ja, es ist nicht eine ganz kleine Stadt, aber jetzt auch keine Metropole.
Damals ungefähr so 100.000, also es
100,
war
okay, dann ist ja
damals ein
deutlich
bisschen kleiner.
gewachsen seitdem. Aber ja, gut, also 100.000 ähnlich wie unsere Heimatstadt. Und ja, wenn dann wirklich ein paar Tausend damit was zu tun hatten, ist es natürlich schon wirklich heftig.
Also konkret verdächtigt werden, beziehungsweise konkret öffentlich wird das im Falle von 10 bis oder 11 Imbissen, 10 oder 11, das ist immer so eine Zahl, die beide rumgeistern, wo man dann nachweisen kann, dass da die Besitzer und Mitarbeiter sich eben gezielt an so 12- bis 15-jährige Kinder rangemacht haben, um deren Vertrauen zu gewinnen und die halt dann eben auch zu Gegenleistungen bewegt zu haben. Und das dann auch über die Grenzen Blackpools hinaus, dazu komme ich später auch noch. Also die wurden quasi so in diesen Shop-Strukturen rumgereicht, so unter Bekannten und Kunden, aber auch außerhalb der Stadt dann ja schon mal mitgenommen auf irgendwelche Trips, wo du dir vorstellen kannst, worum es dann da ging.
Ja, leider ja.
Es kommt dann raus, dass Charlene 3 Monate vor ihrem Verschwinden, also im August 2003, mit einer Freundin, mit mehreren Männern aus Blackpool zu einem Rastplatz nach Blackburn gefahren ist. Die Freundin, die wurde quasi so mitgenommen, das wurde so ja, kleiner Ausflug verkauft. Man war irgendwie auch was essen in so einem Imbiss und Charlene ist dann mit irgendwelchen wiederum fremden Männern, die dazugekommen sind, dann in so einer Seitenstraße verschwunden und nach einer Stunde wiedergekommen und hat dann, als die wieder zurück in Blackpool waren, Geld bekommen und hat dann zu ihrer Bekannten auch gesagt, das Geld ist für das, was ich in Blackburn gemacht habe. Also es ist schon relativ deutlich auch, worum es da geht. Diese Freundin, die war da quasi, die wurde da so schon mal so eingeführt, aber die ist an dem Tag nicht irgendwie Opfer von Missbrauch geworden. Die hat sich dann, die fand das auch alles Gott sei Dank relativ weird und hat sich da nicht weiter drauf eingelassen. Aber es gibt auf jeden Fall deutliche Hinweise darauf, dass Charlene da dann an irgendwelche Kunden von außerhalb quasi noch verschachert wurde. Also es ist so richtig abartig, ne?
Richtig widerlich.
Auch wird beobachtet von irgendwelchen Zeugen, die sehen, dass Charlene von einem Mann Geld zugesteckt bekommt und dieser Mann, der wird dann von der Polizei auch überprüft, der gilt als Perverser in der Gegend. Das ist jemand, der schon häufig wegen Kindesmissbrauch vorbestraft wurde, wo es auf jeden Fall auch einen Link gibt, weil man halt eben, wie gesagt, Zeugen gesehen hat, dass er ihr Geld zugesteckt hat. Also da scheint auch eine Verbindung zu bestehen. Der kann aber auch nicht weiter dingfest gemacht werden, was ihr Verschwinden angeht. Also der hat irgendwie ein Alibi vorzuweisen, der scheint da irgendwie raus zu sein aus der Nummer. Aber auch da eindeutig wieder, ja, Kenntnis oder Verbindung zu jemandem, mit dem man einfach keine Verbindung haben sollte, so.
Ja, also die Bezeichnung ein Perverser in der Stadt, ja, finde ich jetzt hier gerade ein bisschen fragwürdig. Und ganz offensichtlich war da eine Reihe von Perversen, so weißt du. Also diese Stigmatisierung, das Wort habe ich eben gesucht, passt ja auf weitaus mehr Personen. Also für mich sind das alles Kinderschänder. Kann man
Ja.
leider nicht anders sagen. Gut, sie war 14, Jugendliche, was auch immer, ja, aber wenn sie dort wirklich Prostitution betrieben hat, und es da einige Männer gab, vermutlich Männer, nehme ich jetzt mal an, ich weiß es ja nicht, die das ausgenutzt haben, dann ist das dramatisch.
Ja, also klar ist sie formal eine Jugendliche, aber natürlich in dem Kontext ist sie einfach noch ein Kind. Sie ist 14, ne, und irgendwelche erwachsenen Menschen machen sich da mit sexuellen Absichten dran. Das ist hochgradig ekelhaft. Und ja, die Polizei legt quasi offen im Laufe der Zeit, im Laufe der Suche nach ihr, dass mindestens 60 minderjährige Mädchen in diesem Alter von eben ja, ich sag mal, Imbissbudenbande, mehr oder weniger das, ja, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber von denen da quasi über Jahre hinweg missbraucht wurden und halt eben auch nicht nur selbst missbraucht, sondern eben auch weitergegeben wurden. Also das ist, da
Wenn
sind wir dann
du
bei einem Punkt, den du angesprochen hast, ne? Da ist nicht der Perverse, der Blackpool-Perverse schuld, sondern da scheint es eine ganze Reihe von ekelhaften Drecksgesichtern gegeben zu haben, die das da gemacht haben. Sonst brauchst du keine 60 Opfer in dem Sinne, ne?
Ja. Genau, so ist es nämlich. Und das ist ja dann schon organisiertes Verbrechen, ne? Wenn da so viele Imbissbuden zusammenarbeiten, offensichtlich.
Das ist absolut organisiertes Verbrechen, ja. Und ja, das Problem ist natürlich auch, ungefähr 60 werden ermittelt. Das heißt, die Zahl der Opfer kann viel, viel größer sein. Die Zahl der Täter ist jetzt erstmal nicht überschaubar. Das heißt natürlich auch, dass wir jetzt einen unglaublichen Pool an Verdächtigen und an möglichen Szenarien haben, was ihr passiert ist in dieser Nacht, ne? Ist sie irgendwo mitgegangen und wird gefangen gehalten? Hat jemand sie ermordet? Wollte sie aussteigen? Hat jemand Angst gehabt, dass sie reden könnte? Also es gibt jetzt unendlich viele Möglichkeiten, ne? Aus diesem weggelaufenen Teenager, der vielleicht einfach mal ein paar Tage weg von zu Hause wollte, da ist jetzt auf einmal jemand geworden, der in wirklich schlimmste Strukturen verstrickt ist und dadurch natürlich auch, ja, ein potenzielles Opfer einfach auch ist von vornherein.
Ja klar, also ich sag mal, das Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass sie für einen höheren Preis für ganz abartige Dinge weiterverkauft wurde. Und das will man sich alles nicht so richtig vorstellen.
Das ist tatsächlich der absolute Worst Case, ja. Der Fall ist natürlich super präsent in den britischen Medien, auch weil es da einfach keine Spur gibt und weil einfach das so unfassbar ist, was da aufgedeckt wird, ne? Diese Missbrauchsdimensionen einfach, mit denen einfach keiner rechnen konnte im Vorfeld. Doch, wie das dann immer so ist, irgendwann ist dann die nächste Schlagzeile die größere Schlagzeile und wenn nichts Neues mehr passiert, dann verschwinden selbst solche Fälle irgendwann in der Vergessenheit. Und so passiert das auch erstmal mit Charlene Downs. Auch dieser Fall, der so hochkocht in den englischen Medien. Irgendwann bleibt das Futter aus, die Ergebnisse bleiben aus und auch dieser Fall verschwindet so aus den Augen der Öffentlichkeit. 2006 meldet sich dann ein Zeuge so aus heiterem Himmel. Das Ganze ist total verlaufen eigentlich. Die Polizei hat keine Ansatzpunkte und die Öffentlichkeit interessiert sich eigentlich auch nicht mehr dafür. Da kommt da kommt ein Mann namens David Cassidy zur Polizei in Blackpool. Und David Cassidy ist ganz gut vernetzt. Der ist jemand, der ist Automatentechniker. Der überprüft diese ganzen Spielautomaten, Flipperautomaten. Der leert quasi diese ganzen Geldbehälter aus und sorgt dafür, dass die Dinger laufen. Und das ist in so einer Stadt, wie du dir vorstellen kannst, jemand, der einfach sehr, sehr viel rumkommt. Der hat eben auch Zugang zu vielen von diesen Imbiss- und Takeaway-Shops, weil auch da oft Spielautomaten stehen. Und der erzählt der Polizei jetzt, dass er ein Gerücht gehört hat, wonach die Betreiber einer Dönerbude schuld an dem Tod von Charlene sein sollen. Dieser Laden heißt Funny Boys und der steht bei der Polizei schon lange so ein bisschen im Visier, weil man vermutet, dass das so ein bisschen quasi die Zentrale dieses Missbrauchsrings ist. Also dieses Funny Boys ist den Behörden durchaus bekannt. Der Laden gehört zwei Jordaniern, Iyad Al-Batiki und Mohammed Raveshi. Das ist insofern eine interessante Information, weil deren Laden an der Dixon Road ist und an der Dixon Road ist diese Filmaufnahme der Überwachungskamera entstanden, wo vermutlich Charlene mit so einer elegant gekleideten Frau gefilmt wurde.
Okay.
In der Nacht ihres Verschwindens. Und wir erinnern uns, dass sie dann ja letzten Endes in dieser Seitenstraße verschwunden ist, die quasi so die Zulieferstraße für diese ganzen Restaurants und Imbisse ist. Also da sind wir wieder bei dieser Imbiss-Takeaway-Kultur und ihr vermutlicher Verschwindepunkt war auch in der Nähe dieser ganzen Läden. Also das spielt wieder auch alles so ineinander über. David Cassidy behauptet, dass er Charlene mit Mohammed gesehen hat, beziehungsweise dass er Fotos gesehen hat, dass die bei ihm zu Hause war, in seinem Haus und auch in seinem Bett und dass er diesen Mohammed auch mit weiteren ihm nicht bekannten kleinen Mädchen gesehen hat und ja, auf die Frage, warum er jetzt erst so früh, also so spät sich bei der Polizei meldet, da hat er keine so richtige Antwort, aber er weiß auf jeden Fall, hat er so Insider-Informationen, er unterhält sich auch oft mit dem Besitzer dieser Läden und er weiß, dass Iyad und Mohammed Charlene mehrfach missbraucht haben, also die gehörte offensichtlich da auch zu den Kindern, die von speziell diesen beiden Männern sowieso missbraucht wurden. Und er geht davon aus, dass die auch für ihren Tod verantwortlich sind. Das ist für die Polizei, wie gesagt, so ein bisschen gefundenes Fressen. Die haben diese beiden sowieso so im Visier als Drahtzieher dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen Missbrauchsgeschichte und auch
Okay.
dieser Vernetzung der Shops untereinander. Das hat aber noch bisher keine Konsequenzen. Man konnte denen nichts beweisen. Also seit 2003 guckt die Polizei speziell auf diese beiden so als Haupttäter dieser ganzen Missbrauchssache, aber konnte denen halt nichts beweisen.
Ja, dann ist es schon so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen künstlich, dass so ein Zeuge dann auf einmal um die Ecke kommt, ehrlich gesagt.
Ja, dazu kommen wir auch noch, ja.
Der schlägt dann so eine Kerbe, die irgendwie, weiß ich nicht,
Ja, vieles ist hier
die
nicht
man
so,
sich
wie es
so gewünscht
scheint.
hätte vielleicht.
Ja, das vielleicht auch, ja. Die Polizei lädt beide natürlich zum Verhör vor, aber da kommt nicht viel bei raus. Also die streiten natürlich ab, dass sie die Kinder kennen. Ja, die kennen die schon mal, weil die manchmal bei denen was essen, aber so privat natürlich nicht. Und die Polizei, denen ist auch klar, dass die im Verhör nicht viel erreichen können. Also werden 4 Wochen lang Häuser und Autos der beiden verwanzt und abgehört. Also auch Telefon abgehört, alles Mögliche. Eine Polizistin wird rangesetzt, die auch der arabischen Sprache, beziehungsweise speziell deren Akzent mächtig ist. Das sind Leute aus Jordanien. Und die soll dieses gesamte Abhörmaterial transkripten und eben sichten und verschiedene, ja, also auf verschiedene Sachen dann durchleuchten. Nach diesen 4 Wochen legt die ihren Kollegen einen Bericht vor, quasi das gebündelte Protokoll dieses Abhörvorganges und alle sind vollkommen fassungslos. Denn beide haben offensichtlich über Charlene gesprochen und haben so Sachen gesagt wie, ich habe sie getötet, sie ist hier gestorben. Es wird gefragt, warum hast du sie getötet? Dann geht es darum, dass sie da aus dieser Nummer aussteigen wollte, aus dieser ganzen Missbrauchsgeschichte. Einmal soll Mohammed gesagt haben, dass er die Leiche zerstückelt und in die Kebabs eingearbeitet hat, die im Laden
Oh
verarbeitet worden sind.
nein.
Also daher wird das auch als quasi der Dönermord in England auch immer wieder referenziert in den Medien. Also wenn du England Dönermord eingibst, dann landest du bei diesem Fall auf jeden Fall. Die beiden sprechen aber auch von einem Burial Place, also einer Begräbnisstätte quasi, also einem Ort, wo irgendwer etwas, was auch immer, begraben wurde. Und nachdem die Polizei dieses Transkript der Kollegin auswertet, da gibt es keinen Zweifel, die beiden, die haben etwas mit dem Tod des Mädchens zu tun und aufgefunden worden ist sie einfach nicht, weil natürlich A zu Döner verarbeitet und was noch übrig blieb, irgendwo verschachert wurde wahrscheinlich.
Gott, schrecklich.
Ja, es ist natürlich auch eine Erklärung für so ein spurloses Verschwinden, ne?
Ja, klar.
Zur selben Zeit meldet sich eine Zeugin, das ist quasi auch absolut random, so aus heiterem Himmel, die erzählt, dass sie vor einer Partynacht, also die hat so ein bisschen mit Freunden was gegessen und wollte dann noch auf eine andere Party und war dadurch zwischendurch auch im Funny Boys, also in diesem Dönerladen der beiden Männer und wollte dann noch schnell irgendwie was essen und einen Kaffee trinken, bevor sie weiterfeiert. Und nach dem Trinken des Kaffees wurde ihr schwindelig, sie hat quasi ihr Gedächtnis verloren und wachte dann in einer Wohnung über dem Laden auf. Also da gehört quasi so ein Laden zu diesem Dönerladen, gehört so eine Wohnung, in der ist sie wach geworden, sie war nackt und sie hat dann quasi gefragt, warum sie da ist und dann wurde ihr nur gesagt, ja, sie wäre unten im Laden quasi zusammengebrochen, man hätte sie jetzt dahin gebracht und hingelegt, damit sie sich ausruhen kann, aber ihr ist relativ klar, dass sie da irgendwie betäubt und missbraucht worden ist. Also, keine Ahnung, ich habe ja auch in der Gastro gearbeitet, da sind auch schon betrunkene Leute an der Theke eingeschlafen, ja. Die hat man
Ja.
dann vielleicht auch mal irgendwo hingelegt, dass die sich ausschlafen können, aber
Ja,
die
aber
hat
jetzt
man
ziehst
nicht
du dich aus.
ausgezogen. Also,
Nein,
das ist so,
natürlich
ja.
nicht. Nein, das ist ja, dafür gibt
Also,
es ja nur wirklich keinen Grund.
ja, also es ist relativ klar, dass ihr Kaffee mit irgendwas versetzt wurde und
Ja.
sie missbraucht wurde. Sie hat aber Angst, sie entscheidet sich gegen eine Anzeige. Also, sie sagt das einfach nur aus und das ist wieder neues Futter für die Polizei, was natürlich unterstreicht, dass da einfach schräge Dinge in diesem Funny Boys passieren. Die Polizei forscht allerdings weiter im Umfeld der beiden und speziell gegen Mohammed. Da gibt es einige anderweitige Vorwürfe. Der hat immer wieder mal über Jahre hinweg Pflegekinder aufgenommen, so unter so einem sozialen Deckmantel. Und Pflegetöchter werfen ihm im Nachhinein auch Missbrauch vor. Andere sagen, sie haben keine solche Erfahrung gemacht, aber es gibt welche, die offensichtlich ihm das zumindest vorwerfen. Es kann nicht bewiesen werden, ob es so war. Kann man jetzt nicht mehr festhalten. Wie gesagt, anderen fehlt diese Erfahrung. Aber es ist schon auffällig, dass viele, viele Frauen im Umfeld dieser beiden Männer Missbrauchserfahrungen machen oder zumindest sehr, sehr seltsam behandelt werden.
Ja, auf jeden Fall ist das ziemlich auffällig. Und diese Nummer mit den Pflegekindern ist natürlich maximal widerlich. Also das, da bleibt mir die Spucke weg, da fällt mir nicht zu ein. Dreckiger geht's ehrlich gesagt nicht.
Nee, das ist richtig dreckig, weil Pflegekinder ja auch nicht ohne Grund Pflegekinder sind. Das heißt, die kommen schon aus wahrscheinlich kaputten Verhältnissen, werden vermittelt vom Jugendamt in der Hoffnung, stabile Verhältnisse zu bekommen. Und dann kommen die zu so einem Drecks, ich, keine Ahnung, ich bremse mich jetzt hier.
Ja, ich auch,
Und der.
aber versuchen wir es mal so klugscheißermäßig auszudrücken. Wie misanthropisch muss man sein, ja, um Pflegekinder zu missbrauchen, an so einem Ring zu partizipieren, das Ganze zu organisieren, Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen weiter zu verkaufen, zur Prostitution zu bringen und anschließend im Döner zu verarbeiten, um den dann zu verkaufen und noch am besten vor dem Döner zu stehen und das abzuschneiden. Also, da
Ich
fällt mir nicht zu ein.
habe keine Ahnung, wie man da gestrickt sein muss. Ich weiß nur, also wenn ich darüber nachdenke, ich bin ja echt ein netter, friedlicher Mensch, aber wenn ich mir vorstelle, also ich wäre 5 Minuten alleine mit dem in irgendeinem Raum, dann könnte ich für nichts garantieren. Das ist wirklich, das macht mich auf so vielen Ebenen wütend einfach. Das ist abartig. Die Hinweise häufen sich jedenfalls auch, dass Charlene doch die beiden Herrschaften kannte, die Betreiber des Funny Boys, denn es gibt Leute, die sagen aus, dass sie immer wieder mal hinter der Theke so ausgeholfen hat, so als Küchenhilfe so ein bisschen. Also so dieses, wir kennen sie nicht, ist also sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ja, mit diesen Zeugenaussagen, mit diesen ganzen Missbrauchsvorwürfen und diesem Transkript, diese Abhöraktion, da hat die Polizei jetzt genug, die nehmen jetzt die beiden fest. Und werfen ja auch konkret die Ermordung von Charlene vor, und durchsuchen auch Wohnungen, die Geschäftsadresse, also alles. Allerdings sind jetzt über 3 Jahre vergangen seit dem Verschwinden von Charlene und ja, man findet weder in den privaten Räumlichkeiten noch in den geschäftlichen Räumlichkeiten irgendwelche Spuren. Man kann über die Häuser, in denen beide wohnen, nur sagen, dass die sehr sauber sind, also ungewöhnlich sauber und gut in Schuss. Da wurden kurz zuvor erst Fußboden und Fußleisten neu gemacht und neu verlegt. Jetzt könnte man natürlich auch spekulieren, ne, wenn das Leute sind, die regelmäßig irgendwie in irgendwelche Missbrauchssachen verwickelt sind und die auch nicht ganz dumm sind und wissen, dass die Polizei sie beobachtet und auf dem Kieker hat, dass sie deswegen natürlich dann besonders putzen und pflegen ihre Räumlichkeiten, um halt irgendwelche Spuren zu verwischen. Ne?
Ja, klar, gut. Auf der anderen Seite kann es auch schlicht und ergreifend so sein, dass sie es zu Hause gerne sauber mögen und immer stets aufgeräumt. Das ist ja auch erstmal kein Hinweis.
Ja, man findet allerdings auch keinen Hinweis auf Charlene oder auf irgendein Verbrechen, aber, also es gibt auch keine forensischen Spuren oder so, keine DNA, keine Fingerabdrücke, nichts, was man irgendwie auswerten könnte. Wie gesagt, man hat auch ihre Leiche nicht gefunden. Das heißt, ja, so eine Mordanklage ist generell irgendwie relativ schwer zu halten ohne Leiche, aber die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht entscheiden, dass diese Transkripte, diese Audiomitschnitte, dass diese dort gesprochenen Sachen reichen, um einen Gerichtsprozess wegen Mord zu starten.
Okay.
Allerdings zeigt sich dann relativ schnell zum Prozessauftakt ein zentrales Problem mit diesen Transkripten und Mitschnitten. Die Audioqualität ist hundsmiserabel und viele Leute hören da einfach nicht das raus, was die Polizistin da rausgehört haben möchte. Und da wird ein großer Ermittlungsfehler deutlich, denn eigentlich dürfen solche Tonauswertungen nur von Beamten vorgenommen werden, die nicht wissen, welche Vorwürfe den Leuten gemacht werden, damit sie unbefangen herangeht.
Klar, das ist ein ganz gängiges Phänomen. Also immer dann, wenn du halt irgendwie ein Geräusch erkennen musst, ja, und dir jemand zuflüstert, was es ist, sagen wir mal irgendwie, keine Ahnung, eine Dose, eine geöffnete Dose oder sowas, ja, dann hörst du dieses Klacken und bist davon überzeugt, dass es eine Dose ist.
Genau. Diese Person wusste allerdings, worum es geht, sodass die vielleicht auch ein bisschen rein interpretiert hat. Das Ganze wird dann an so eine, dann wird dann Tontechnikern und Audioforensikern übergeben und die, ja, die zerreißen quasi diese ganze Auswertung. Da, wo von einem Burial Place gesprochen wird, da sagen die, okay, Burial Place, Begräbnisstelle hat 3 Silben. Was da gesprochen wird, hat aber nur 2 Silben und klingt eher wie Paul's Place und es stimmt, dass Mohammed am Abend von Charlines Verschwinden bei einem Freund namens Paul zu Hause war. Also er hat offensichtlich davon gesprochen, dass er in Paul's Place war. Und diese Polizistin hat daraus eine Begräbnisstätte gemacht. Und auch da, wo es darum geht, dass jemand da den Mord gesteht und sagt, ich habe sie getötet, da unterhalten die beiden sich zwar über Charline und über ihr Verschwinden, aber diese Person sagt, dass er sie nicht getötet hat. Also dass er nichts damit zu tun hat. Also die wirklich professionelle Auswertung dieser Mitschnitte, die zerreißt das komplett und die lässt auch alles komplett hinfällig werden. Also die Polizei hat das quasi komplett aufgebaut auf der Auswertung einer Person, die schon mit Vorinformationen ausgestattet war, also die halt befangen schon herangegangen ist an die Sache, die auch insofern befangen herangegangen ist, weil die auch von vornherein wusste, dass diese beiden Männer als Drahtzieher dieses Missbrauchsrings gesehen werden. Also das ist ja nochmal eine Information, die halt super wichtig ist.
Ja, voll. Und jetzt reden wir die ganze Zeit von Mitschnitten. Was sagen denn die Menschen, die mit den beiden gesprochen haben, dazu?
Die haben ja miteinander gesprochen. Also die haben
Also war ein
miteinander
Mitschnitt eines Gesprächs dieser beiden Herren.
mehrere Gespräche, ja genau.
Also Telefonmitschnitte.
Ja,
Ach
also
so.
ich mein, wir können festhalten, das sind auf jeden Fall Leute, die harten Dreck am Stecken
Ist
haben,
das
ja.
denn, ist das nur mutmaßlich oder ist das wirklich so mit diesem Ring, dass die wirklich im Kern des Ganzen stecken. Also, weil es
Ob die
kann,
jetzt
bisher sind sie ja scheinbar auch nur Behauptungen.
Im Kern des Ganzen stecken, weiß ich nicht, aber wie gesagt, es gibt diesen Missbrauchsvorwurf von der Frau, die betäubt und ausgezogen wurde. Es gibt die Missbrauchsvorwürfe von den Pflegekindern, so, ne? Ob die jetzt mit dem Ring was zu tun haben, das weiß man nicht. Aber wie gesagt, jetzt musst du dir halt vorstellen, diese Polizistin, die ist davon ausgegangen, ne? Die ist jetzt davon ausgegangen, du hörst da jetzt 2 Leute. Das sind wahrscheinlich die Drahtzieher von diesem Missbrauchsring und
Ja.
wahrscheinlich haben die was mit dem Verschwinden des Kindes zu tun.
Ja,
Also die
klar.
hat, also ich will jetzt nicht Partei ergreifen für diese beiden Männer, aber diese Polizistin hat offensichtlich da sehr gehört, was sie hören wollte.
Ja. Das auf jeden Fall, aber ich muss auch zu den anderen Sachen sagen, so schlecht das ja für die beiden aussieht, solange da jetzt irgendwie kein Urteil steht, ist das ja auch eigentlich alles, fällt das doch unter die Unschuldsvermutung, oder nicht?
Ja, also das wird auch kein Urteil geben. Also es gibt da noch weitere Gründe. Die beiden können nämlich auch anmerken, dass der Hauptbelastungszeuge, der ja alles erst ins Rollen gebracht hat, dieser David Cassidy, der Automatenbefüller,
Ja.
der hat früher für die beiden gearbeitet und da gab es Unregelmäßigkeiten. Der hat wohl lange Finger gemacht und die haben ihn rausgeworfen. Und das heißt, der hat persönliche Motive und ein ermittelnder Polizist ist quasi, wohnt in der Nachbarschaft von Mohammed und Mohammed sagt, dass er eine Affäre mit dessen Frau hatte, weil dieser Ermittler grauenhaft im Bett war und die Frau dann quasi aus Selbstschutz dann bei ihm quasi das gesucht hat, was sie bei ihrem Mann nicht mehr gefunden hat. Also es scheint da auf jeden Fall viele persönliche Verstrickungen zu geben bei den Leuten, die sie besonders belastet haben. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Und so werden die beiden dann natürlich freigesprochen. Da ist ja, wie gesagt, da bricht ja alles in sich zusammen. Und es bleibt eigentlich nur, dass Charlene zuletzt gesehen wurde in dieser Gasse, hinter diesen ganzen Takeaway-Shops, aber nicht konkret irgendwie beim Funny Boys. Ne? Also, dass irgendwie dieses Ladennetzwerk da was mit ihr verschwindet zu tun hat, ist so irgendwie wahrscheinlich. Aber den beiden kann man halt nichts nachweisen, sodass die auch relativ großzügig entschädigt werden aus der Staatskasse für die Vorwürfe gegen sich.
Ach ja.
Ja, die kriegen beide 250.000 Pfund. Das ist also schon auch eine massive Summe.
Tja, was soll man dazu sagen? Also muss man hier nicht weiter beurteilen oder verurteilen an der Stelle. Ich meine, unterm Strich wissen wir es nicht, ob die was damit zu tun hatten. Sollten sie unschuldig sein, sind natürlich auch deren Existenzen ruiniert. Dort zumindest in Blackpool. Sodass die Summe möglicherweise angemessen ist. Ich habe keine Ahnung. Also Fakt ist auf jeden Fall, was für mich klar ist, dass es dort diesen Ring gegeben haben muss, denn es gab ja diese eine Aussage, die einmal dieses Mädchens, die Charlene einmal begleitet hat, wo da Gelder geflossen sind, diese Sache mit dem Rastplatz, ja. Wenn man jetzt nachweisen könnte, dass diese beiden Typen hier von den Funny Boys was damit zu tun hatten, dann sieht es natürlich schon wieder ganz anders aus.
Ja, das stimmt. Kann man aber nicht, also ein zweiter Prozess wird zwar angestrebt von der Staatsanwaltschaft, kommt aber nicht zustande, weil eben so das Hauptbelastungsmaterial eben entkräftet wurde und auch keine Leiche gefunden wurde. Also es gibt einfach keinerlei Hinweis, dass die irgendwas gemacht haben. Zwischendurch wird ein neuer Verdächtiger verhaftet, der heißt Nigel Light. Der wird aber auch irgendwie relativ schnell wieder freigesprochen. Der soll auch mehrere Teenagerinnen angegriffen und belästigt haben, aber kann nicht konkret mit dem Fall in Verbindung gebracht werden. Wurde zwar in der Nacht von Charlenes Verschwinden auch in dieser Seitenstraße gesehen, aber kann da, wie gesagt, nicht konkret mit in Verbindung gebracht werden. Letzten Endes ist sie jetzt für alle Zeit auch in den Medien das Mädchen, das zu Dönerfleisch verarbeitet wurde, obwohl es da natürlich auch überhaupt keine Informationen zu gibt oder gar keine Beweise zu gibt. Ne? Also es basiert ja alles nur auf dieser Transkript dieser Polizistin. Aber dieses Label Dönermorde, das hat dieser Fall jetzt weg, aber da gibt es halt nichts, was das unterfüttert eigentlich.
Gab es denn mal Kunden, die über das Fleisch gemeckert haben, die vielleicht irgendwie was nicht vertragen haben oder sowas?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich hatte ja schon gesagt, dass wir einfach auch mal einen Blick auf die Familie werfen müssen. Wir haben jetzt über Missbrauchsringe gesprochen und wie gesagt, da scheint es ein riesiges Problem in Blackpool zu geben.
Ja.
Aber ist die Familie wirklich so unschuldig, wie sie immer getan und beteuert hat? Also die haben ja auch gesagt, dass sie ja das Abrutschen auf die schiefe Bahn von Charlene quasi nicht aufhalten konnten und so weiter und so weiter. Aber ist das denn auch so? Das ist jetzt die Frage. Das ganze Ausmaß irgendwie dieser, wie soll ich sagen, toxischen Ehe zeigt sich so in den Jahren nach Charlenes Verschwinden. Da greift ihre Mutter ihren Charlenes Vater mit einem Messer an und verletzt ihn auch sehr, sehr schwer. Der bleibt aber bei ihr, verzeiht ihr. Und der hat irgendwie sowas gesagt wie, dass es besser für Charlene ist, dass sie nicht mehr da ist, als in dieser Familie zu sein, so quasi so nach dem Motto. Und die Mutter hat das dann auf sich bezogen und ihn dann mit einem Messer schwer verletzt. Und das ist quasi nur der Höhepunkt von vielen so handfesten Auseinandersetzungen, die in dieser Familie stattfinden, auch mit den Kindern. Also da geht es öfter wohl gewalttätig zu, ne? Also Messerstecherei ist dann natürlich so der traurige Höhepunkt, aber die waren generell wohl relativ gewalttätig. sind dann auch immer wieder in den Medien. Da reist irgendwie ein Neuseeländer namens Mark Bailey nach Blackpool, der ist besessen von diesem Fall Charlene Downs und steigert sich dann irgendwie rein, dass die Mutter was damit zu tun haben könnte und greift sie dann auch auf dem Pier auf offener Straße an mit einem Messer, verletzt sie auch schwer.
Wow.
Aber der Prozess wird eben nicht gemacht, weil die Mutter dann irgendwie sagt, dass sie mit ihm eine Liebesbeziehung hat seit langer Zeit und mit ihrem Mann einfach nur zusammen ist aus Gewohnheit. Und dieser Mann eigentlich, dieser Mark Bailey, ein guter Typ ist und man ihn bitte nicht verhaften soll und ihn nicht bestrafen soll für seinen Angriff. Also, das ist irgendwie eine Familie mit sehr, sehr seltsamen Dynamiken. Sie wird dann auch immer wieder gefragt, was sie glaubt, was passiert ist. Und sie gibt immer gerne Muslimen die Schuld. Sie sagt, dass ihre Tochter von Muslimen missbraucht und ermordet wurde und fordert dann auch immer wieder, dass alle Muslime in England mit Benzin überschüttet und angezündet werden sollten, weil das so schreckliche Menschen sind. Und dann löst das immer wieder diese Debatten aus, auch natürlich in Talkshows, ob die Kulturen quasi vereinbar sind, ob Leute, die aus strengen muslimischen Staaten kommen, ob die überhaupt westliche Werte annehmen und hier leben können. Also ihre Anschuldigung und dieser Fall sorgen auch dafür, dass immer wieder diese Debatte öffentlich geführt wird. Aber es stellt sich heraus, dass die größte Gefahr für Charlene nicht von irgendwelchen mutmaßlich muslimischen Vergewaltigern ausging, sondern durchaus in der eigenen Familie gelauert hat. Denn in der Familie ist sie immer wieder mit Sexualstraftätern konfrontiert gewesen.
Ah.
Das Jugendamt wollte sie schon entnehmen aus der Familie kurz nach ihrer Geburt. Da gibt es schon erste Aufzeichnungen, dass man sie rausnehmen wollte. Und 99 ist die Familie offensichtlich gezielt nach Blackpool geflüchtet, weil das Jugendamt kurz davor war, denen die Kinder wegzunehmen. Und Blackpool ist ein anderes Jugendamt zuständig. Dann hat man quasi den Wohnort gewechselt, um da dem alten Jugendamt zu entgehen und vielleicht bei dem neuen was drehen zu können. Weil man
Ja.
auch wusste, dass das in Blackpool hoffnungslos überarbeitet ist, weil die Missbrauchsrate in Blackpool 16% höher ist als im Rest des Landes. Also da
Ja.
hat das Jugendamt unheimlich viel zu tun.
Ja.
Schon vor den Aufdeckungen dieser Missbrauchsstrukturen.
Ja.
Und da konnte die Familie sich ausrechnen, dass da niemand so genau hinschaut bei denen, weißt du, weil die einfach zu viel zu tun haben.
Ja.
Und es wird einfach auch in der Zeit jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder bekannt, dass die auch immer wieder pädophile Freunde und Bekannte hatten und die auch mit nach Hause genommen haben und auch die sich dann zu Hause mit den Kindern bewegen durften. Das Jugendamt in deren ursprünglicher Heimat hat die zum Beispiel einmal vor einem Freund gewarnt, also einem Freund der Familie, dass das ein vorbestrafter Sexualstraftäter und Kinderschänder ist und dass der bitte keinen Zugang zu den Kindern haben soll, aber die haben den trotzdem immer wieder quasi in ihr Heim gelassen, also ihre Kinder höchster Gefahr ausgesetzt und dann hinterher so scheinheilig zu sagen, ja, keine Ahnung, die sind bestimmt von irgendwelchen bösen, bösen Muslimen missbraucht worden, finde ich halt auch so dreckig, weißt du, du holst dir die schlimmsten Gestalten ins Haus und setzt deine Kinder dieser Gefahr aus.
Ja, es
Es
ist
gibt dann
kaum zu
auch die,
glauben, es ist
ja.
maximal widersprüchlich.
Es gibt auch die Story, dass irgendwie Rebecca, also die Schwester von Charlene, als sie 14 ist, einen Freund hat, der über 50 ist und das auch für ihre Eltern cool ist. Und sie auch sagt im Nachhinein in einem Interview, also als erwachsene Frau, dass sie natürlich jetzt und weiß, dass das gar nicht geht, dass sie es das auch damals wusste, aber dass ihr alles lieber war, als zu Hause zu sein.
Oh je.
Ich
Also
meine,
dann ist es ja
ich habe
auch
jetzt.
wieder kaum, finde ich, die Erklärung relativ naheliegend, dass dieser Freund in Anführungsstrichen dann eher so eine Vaterfigur dargestellt hat.
Ja, ich habe das Wort Freund jetzt auch mit sehr großem Widerwillen benutzt, weil sie ihn als Boyfriend bezeichnet, ne? Aber natürlich kann kein Beziehungskonsens bestehen zwischen einem 14-jährigen Mädchen und einem über 50-jährigen Mann. Das ist einfach nur abgrundtief ekelhaft. So. Aber wie gesagt, so sie hat das lieber erduldet, als zu Hause zu sein, weil es halt zu Hause eben, ja, offensichtlich Probleme gab. Es gibt eine sehr kuriose Szene, wo ich mich frage, warum die Kinder nicht direkt weggenommen wurden. Wie gesagt, das alte Jugendamt hatte vor, die Kinder wegzunehmen. Und da ist eine Sache vermerkt, dass spontan jemand geschickt wurde vom Amt, um so die Zustände im Hause Downs zu dokumentieren. Und der kam also unangekündigt und ist dann quasi rein und ist dann in so eins von den Kinderzimmern gegangen. Und in dem Kinderzimmer lag ein Mann, so etwa 60, mit einem kleinen Mädchen und der Typ hat sich quasi gerade die Hose zugemacht und das Kind hat im Bett so Geldmünzen eingesammelt. Und das ist ja, ich meine, eindeutiger geht's nicht. Und daraufhin sollten die halt entfernt werden aus der Familie und dann sind die halt nach Blackpool geflüchtet, weil da die Jugendämter einfach überlastet sind. Aber dann frage ich mich halt, kann man sich da nicht vernetzen als Jugendamt? Weißt du, kann man nicht irgendwie dann, wenn du so konkrete Hinweise hast,
Klar.
auf da laufen Sachen unglaublich schief, ne?
Ja.
Dann ist es so krass, dass man da nicht nachhakt, dass da die Strukturen so starr zumindest waren zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre.
Ja, kaum vorstellbar. Kaum vorstellbar, dass es da keine Kommunikation gab, kein Austausch.
Die Downs sind auch Alkoholiker, die saufen da in der Kneipenszene von Blackpool halt regelmäßig und nehmen dann immer wieder so Kneipenbekanntschaften auch mit nach Hause und lassen die dann auch bei sich pennen, meistens dann auch bei den Kindern, weil sonst kein Platz ist. Und natürlich prüfen die dann jetzt auch deren Hintergrund oder die wissen gar nicht, was das für Leute sind, ne? So, und da können die Behörden halt auch nachhalten, dass da auch mehrfach dann irgendwelche vorbestraften Sexualstraftäter dann als Saufkumpane mit nach Hause genommen wurden und dann da einfach, ja, ganz naiv da irgendwie sich im Haus frei bewegen konnten. Also die größte Gefahr für dieses arme Kind scheint im Haus geherrscht zu haben. Also auch wenn die draußen offensichtlich in so krasse Sachen verstrickt war, die war ja nirgendwo sicher, ne?
Offensichtlich, ja. Armes Kind.
Ja, also es gibt da tausend Geschichten. Also es gibt einen Familienfreund, einen 40-Jährigen, der zugegeben haben soll, sich an Charlene vergangen zu haben, also auch im Wissen der Eltern, die da auch offensichtlich nicht großartig irgendwie interveniert haben oder so. Also, wie gesagt, das ist offensichtlich eine sehr, sehr traurige und furchtbare Kindheit gewesen. Und diese Eltern machen mich richtig sauer, weil die sich dann so hinstellen und so tun, als ob, ja, wir haben alles getan. Ich weiß nicht, warum unser Kind abgerutscht ist und
Ja, und dann mit dem Finger zeigt, ne, auf die Moslems, die Bösen hier an der Stelle, ne, das ist natürlich auch, das, also, weiß ich nicht, da, auch hier bleibt mir die Spucke weg. Ich finde das so schlimm für Charlene, dass sie, egal wohin sie ging, egal wo sie war, solchen Kreisen ausgesetzt war. Weißt du? Also, dass sie ja bedingt vielleicht durch diesen Ort Blackpool und weiß ich nicht, vielleicht auch dieses Saisongeschäft grundsätzlich dort in der Gegend war, die halt irgendwie so ein bisschen schwierig war, offensichtlich. Und dass es dort sehr viele sozial schwache Menschen gab. Ja, okay, das ist halt schlimm, aber halt auch nur eine Geschichte, eine Seite der ganzen Medaille. Aber auf der anderen Seite waren ja überall irgendwelche Kreise unterwegs, die irgendwie, weiß ich nicht, junge Menschen ausgebeutet haben. Und das zu Hause, aber auch draußen. Es gab also keine Flucht irgendwohin. Es gab keinen Exit-Point für sie.
Ja, also Charlene, wie gesagt, die scheint also wirklich ein Leben gelebt zu haben, was ganz, ganz furchtbar war. Es kann beispielsweise auch nachgehalten werden, dass die zwischen 2002 und 2003 12-mal in so einer ärztlichen Anlaufstelle für sexuelle Übergriffe, weil also so ein spezieller Arzt, der dann Leute untersucht nach solchen Übergriffen, ob irgendwas passiert ist, ob eine Schwangerschaft vorliegt, ob Schäden vorliegen und da immer wieder Hämatome und Missbrauchsspuren dokumentiert wurden und auch klar Missbrauch festgestellt wurde, das aber dann irgendwie so der Schweigepflicht unterlag, deswegen erstmal nicht weitergeleitet wurde und noch während der Suche nach ihr, also als man quasi noch davon ausging, man findet sie vielleicht, hat die Staatsanwaltschaft in Verbindung mit dem Jugendamt hat beispielsweise schon erwirkt, dass wenn sie gefunden werden sollte, sie in staatliche Obhut geht und nicht mehr zur Familie. Das sagt ja auch schon sehr, sehr viel aus, ne? Also das ist ja schon auch ein hartes Ding.
Das ist ein hartes Ding. Also ganz offensichtlich hat sich hier was hinausgezögert und als die Behörden dann endlich agieren konnten, war es halt zu spät, ne?
Ja, es ist einfach krass. Also wie gesagt, da ist das Umfeld natürlich einfach krass. Also auch wie gesagt, die Missbrauchsrate in Blackpool ist einfach riesig, ne? Dadurch sind Ämter und Anlaufstellen einfach extrem überlastet und überlaufen. Und dann ist vielleicht auch alles ein bisschen träger und es dauert auch länger, bis Maßnahmen umgesetzt werden. Das scheint hier auch eine Rolle gespielt zu haben, ne? Also das ist Wahnsinn.
Ja, also man kann sich das auch ganz gut vorstellen. Wahrscheinlich gibt es dort oder gab es dort recht wenige soziale Einrichtungen und so prozentual gab es dort dementsprechend einen relativ überschaubaren, sagen wir mal eher schlechten Schlüssel der sozialen Versorgung. Menschen waren offensichtlich sehr stark auf sich alleine gestellt und dann, wenn es halt speziell irgendwie Jugendliche, heranwachsende Kinder, was auch immer sind, die eben hilfsbedürftig sind, dann sind die verloren. Dann sind die diesen Aasgeiern ausgeliefert.
Ja, Ja, dazu, wie gesagt, generell so eine Trostlosigkeit und Verwahrlosung. Jede zehnte junge Frau ist vor dem 18. Lebensjahr schwanger. Das ist halt auch eine krasse Statistik in
In
Blackpool. Ne?
Blackpool.
Das ist,
Jede zehnte Frau.
ja. Und ich meine, jede vierte erlebt Missbrauch. Da nagel mich darauf nicht fest, aber ich meine, ich habe gelesen, jede vierte im Jugendalter. Also, dass vielen Frauen das im Laufe des Lebens irgendeine Art von Übergriffigkeit passiert, das ist ja leider ein trauriger Fakt, ne? Aber ich meine, ich hätte gelesen, jede vierte Frau im Jugendalter erlebt Missbrauch in Blackpool. Das ist halt auch, das ist eine kranke Zahl. So.
Das ist eine richtig kranke Zahl, ja.
Ja, also und da kannst du halt, wie gesagt, davon ausgehen, ja, da brodelt einiges, ne? Und da wurde halt so ein Schlaglicht draufgeworfen durch dieses Verschwinden von Charlene und durch diese zwischenzeitliche Sensation in Anführungsstrichen. Oh, guck mal, sie wurde zu Dönerfleisch verarbeitet. Das hat natürlich unheimlich die Berichterstattung dominiert. Ne? Diese Grausamkeit und dieser Tabubruch, Menschen zu essen und anderen dann zu verkaufen, quasi auch noch. Aber man sollte bei dieser ganzen Blutlust und Sensationsgier bei dem Verbrechen bleiben, das wir anfassen und das wir klar sehen und benennen können. Das ist halt dieser unglaubliche Missbrauch. Und
Klar, ja.
von so vielen Kindern und so viele Kinderseelen, die daran zerstört worden sind. Und das ist der eigentliche Skandal hier. Und ja, die Jugendämter haben sich dann im Zuge dessen offensichtlich besser vernetzt und härter durchgegriffen. Da gab es dann irgendwelche Kampagnen, auch in Blackpool, auch so Aufklärungsgeschichten und was weiß ich was, und stärker auch dagegen vorgehen. Aber auf der anderen Seite ist halt dann die Frage, wenn das schon so verwurzelt ist und wie gesagt, Armut groß ist, ne, und da, wo große Armut ist und große Verzweiflung ist, da ist eben auch Verbrechen immer da, ne, und Missbrauch eben auch. Hat sich da was geändert seitdem durch jetzt die neuen Angebote? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt keine belastbaren neuen Zahlen. Also, beziehungsweise die letzten Zahlen, die ich gesehen habe von 22, die waren immer noch deutlich über dem Landesdurchschnitt, was so diese ganzen Zahlen angeht. Also Missbrauch und frühe Schwangerschaften, Schulabbruch, Armutsrate und so. Also es scheint sich für Blackpool, es scheint da nicht bergauf gegangen zu sein.
Ja, also wenn Missbrauch verwurzelt ist, dann ist das ja derartig skandalös, dass man da auch eigentlich nur mit einer Abrissbirne und fetten Baggern anfahren kann, muss. Verstehst du? Also das kann ja nicht in Ordnung sein. Es kann ja nicht der Standard sein, dass das mit dazugehört. Und die Zahlen haben es ja auch belegt, dass, wie du schon sagtest, hier eine extrem hohe Anzahl an Frauen sehr jung Mütter wurden und auch sehr früh sexuellen Missbrauch erlitten haben. Also von daher ist es komplett skandalös und nicht hinnehmbar eigentlich, dass das dort nach wie vor scheinbar passiert.
Ja, solche Strukturen sind halt schwer zu ändern. Wie gesagt, gerade auch wenn sowas auch häufig auch mit Armut zu tun hat, ne, dann ist das ist ja auch so ein bisschen das Elend ja, beispielsweise auch in der Sexarbeit in Europa, ne? Also da gibt es ja auch Zahlen hier in Mitteleuropa, wie viele Sexarbeiterinnen hier gegen ihren Willen arbeiten. Und Deutschland ist tatsächlich ein Hotspot. Es gibt ja auch diesen Spruch, Deutschland ist das Bordell Europas quasi. Und da gibt es erschreckende Erhebungen, wie viele hier gegen ihren Willen arbeiten. Also dieses Märchen von wegen die selbstbestimmte Prostituierte, die selbstbestimmt ihren Körper verkauft und damit ein gutes Leben finanziert, das gibt es, aber das ist weit weniger wohl, als man so allgemein denkt. Und woher kommen diese Frauen, die mit falschen Versprechungen geködert werden, wenn sie nicht halt gewalttätig irgendwie dazu gezwungen werden? Denn die kommen aus Tristesse, aus Armut, ne? Die werden mit dem Versprechen nach Geld und Arbeit dann hier hingelockt und in diese Arbeit gezwungen.
Ja.
Da, wo Elend und Tristesse sind, da wird es immer Leute geben, die eben das Elend ausnutzen und die Wünsche der Menschen ausnutzen nach einem besseren Leben und denen ein besseres Leben versprechen und sie in irgendeine Scheiße ziehen, ne? Und
Richtig.
das ist das Grundproblem in Blackpool. Du kannst
Genau.
da natürlich, die Behörden können besser drauf gucken, die Jugendämter können aktiver sein, aber solange infrastrukturell und wirtschaftlich die Lage nicht besser wird, wird es auch immer diese strukturellen Probleme geben.
Ja, um in der bildhaften Sprache zu bleiben, das kannst du nicht mal eben entwurzeln. Das ist halt das Problem an der Stelle. Aber
Ja.
dennoch darf man das als Gesellschaft auch nicht hinnehmen. Ja, also das ist de facto auch die Wahrheit. Ne? Also das ist für mich eine staatliche Verantwortung, dort ein Auge drauf zu werfen, und zwar intensiv.
Da bin ich 1000% bei dir, natürlich, ja, absolut. Aber wie gesagt, staatliche Verantwortung in diesem Fall wäre es auch gewesen, die Kinder schon sehr viel früher aus diesem Haushalt herauszunehmen. Ne?
Absolut, absolut. Schlimmerweise hat man, also der Haushalt ist, da hast du vollkommen recht, halt sozusagen die eine Hälfte des Grauens, ja. Und auf der anderen Hälfte, auf der anderen Seite eben, wenn es hier um diese organisierte, dieses organisierte Verbrechen geht, hat man das Gefühl, dass Charlene im Prinzip auch nur die Spitze des Eisbergs ist.
Ja, absolut. Ja, es ist tragisch, dass man nie wissen wird, was mit dir passiert ist wahrscheinlich. Also wenn nicht irgendwie ein Wunder geschieht, das ist jetzt 23 Jahre her, sie ist niemals gefunden worden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch irgendwo lebt, ist ja sehr, sehr gering. Kann natürlich sein. Leute wie, weiß ich nicht, Natascha Kampusch, die war sehr, sehr lange eingesperrt, oder Josef Fritzl hat seine Tochter auch über unfassbar lange Zeit im Keller eingesperrt, da in seiner Missbrauchshöhle. Also die theoretische Möglichkeit besteht natürlich, solange man keine Leiche findet, aber ich halte es ja doch für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Was mit ihr passiert ist, wird sich leider nicht klären lassen, und was ich einfach so tragisch finde, ist, dass dass dieses Mädchen nirgendwo im Leben einfach einen guten Rückzugsort hatte, ne? Dass sie außerhalb ihres Hauses Missbrauch erfahren hat, ist unheimlich schlimm, aber sie hatte auch kein liebendes Elternhaus, wo sie dann Rückhalt und Ruhe gefunden hat und sich vielleicht anvertrauen konnte. Da war es einfach genauso. Ne? Also egal, wohin die sich gedreht und gewendet hat, gab es Menschen, die sie ausnutzen wollten. Und das ist einfach so, das macht mich so, so fassungslos und auch so, so wütend und auch so traurig. Also es macht so einen Cocktail von Gefühlen in mir, der einfach, ja, wild ist.
Ich finde, das war ein gutes Schlusswort. Ich habe jetzt irgendwie auch keine Lust mehr. Ich finde diese ganze Gegend und diese ganze Geschichte so traurig. Tja, hier kommen wir nicht mehr mit einer guten Wendung raus.
Nee. Also du hast recht, alles. Ne? Diese Trostlosigkeit, diese Düsterheit der Thematik. Das ist so ein bisschen wie Pascal Zimmer, dieser kleine Junge, der verschwunden ist im Saarland, in diesem Trinkermilieu, und wo dann im Raum stand, dass er dieser schäbigen Kneipe missbraucht wurde. Das sind einfach so Fälle, wo du einfach keine gute Wendung mehr findest und auch nicht mehr zu so einem persönlichen Abschluss der Folge kommen kannst, weil einfach alles so von Elend und Scheiße trieft und auch die Gedanken so schwer sind, dass man einfach nicht mehr davon wegkommt.
Genau so ist es. Also ich würde dich jetzt darum bitten, dass du uns entlässt an dieser Stelle, auch wenn es mir leid tut für euch da draußen, dass wir jetzt hier kein Happy End haben, aber es ist halt einfach bitter.
Ja, ich entlasse euch jetzt gerne. Also ihr habt mit uns heute einiges durchgestanden, einen Ausflug an die englische Küste, der nicht schön war. Ich würde jetzt hier eigentlich noch was runterrattern, wie folgt uns bei Instagram und kauft bei Holy, aber so ein Werbeblock, der kommt mir angesichts des Falls auch irgendwie falsch vor, deswegen sage ich einfach nur, danke fürs Zuhören. Schreibt gerne eure Meinung zu all dem, was passiert ist, in die Kommentare zum Posting. Ich sehe zu, dass der nächste Fall uns nicht ganz so sehr belasten wird.
Macht das. Leute, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.